Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Das Iran-Hisbollah-Gespenst vom Fall Niesmann zur Offensive gegen Venezuela, Teil 2. Ein Bericht von Frederico Füllgraf, verantwortlich, Redaktion. Wie eine geheimdienstliche Intrige Israels und der USA die Außenpolitik Lateinamerikas vergiftet. In diesem Bericht ist auch auf den ersten Teil verlinkt. Neue schmerzvolle Sanktionen gegen Venezuela. Diese Ankündigung machte James Jimmy Story am vergangenen 8. Februar während einer Tagung des American Society Council of the Americas, kurz ASCOA. Story ist Leiter der Abteilung für venezolanische Angelegenheiten der US-Botschaft in Kolumbien. Die von den USA verhängten sogenannten sekundären Sanktionen sollen Banken auf der ganzen Welt dazu zwingen, Transaktionen mit den in Anführungszeichen unehrlichen Regimen zu unterbrechen. Tun sie es nicht, verlieren sie den Zugang zum US-Finanzsystem. Die Sanktionen könnten sich auf bestimmte Branchen wie Energiewirtschaft, Banken und Seeverkehr konzentrieren, die für den großen venezolanischen Öl- und Gassektor von grundlegender Bedeutung sind. Zitat: Dieser Schmerz muss in der gesamten Organisation spürbar sein. Kein Mitglied eines repressiven Regimes kann ausgenommen werden. Zitat Ende. So drohte Story. Offenbar von überschäumender Euphorie angetrieben, ließen US-Funktionäre dann die Katze aus dem Sack. Die neue Phase verschärfter Sanktionen seien eine Folge der, Zitat, erfolgreichen Reise des venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaido durch Europa, Kanada und die USA, die mit seiner Teilnahme an der Rede zur Lage der Union von Präsident Donald Trump gipfelte, wo er mit geräuschvollen Ovationen gefeiert wurde, Zitat Ende. Trump erwähnte Venezuela beim Auftakt seiner Rede, lobte die Anwesenheit Guaidos und versprach, Zitat, Maduros Tyrannei werde niedergeschlagen und zerstört, Zitat Ende. Die Gewaltandrohung geht einher mit dem niedrigsten Niveau diplomatischer Beziehungssprache. Seit Mitte 2019 wird Venezuela vom Umfeld des Weißen Hauses als in Anführungszeichen mafiöser Drogenstaat bezeichnet. Die aggressive Sprachschöpfung stammt von Mike Vigil, ehemaliger Chef für internationale Operationen der kaum vom CIA zu unterscheidenden Drogenbekämpfungsbehörde DEA. Zitat: Venezuela ist wahrscheinlich zur Kokainhauptstadt der Welt emporgestiegen, Zitat Ende. So steigerte der rechtsradikale Exil-Bolivianer José Humire den Pleonasmus. Er ist Direktor des Center for Secure Free Society in Florida. Venezuela sei, Zitat, der Stützpunkt für Terroristen, Guerillas und Drogen, Zitat Ende. Das massive Unternehmen werde nach seiner Ansicht durch korrupte Mitglieder der venezolanischen Regierung und der starken Beteiligung der transnationalen Aspekte der Hisbollah erleichtert. Humire ist indes nur ein Alias. Realita heißt der selbsternannte Terrorismusexperte José Miguel. Recherchen des iranischen Hispan-Tevechica-Korrespondenten in Bolivien Andrés Salari zufolge kämpfte der zugewanderte Bolivianer als Mitglied des US Marine Corps in Liberia und im Irak und gehört seitdem zur Anti-Kuba-Venezuela-Russland-China-Lobby um Außenminister Mike Pompeo und Senator Marco Rubio. Eine Woche nach der Verkündigung der neuen Sanktionen schritt die Regierung Nicolás Maduro zu Gegenmaßnahmen und verklagte die USA vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Außenminister Jorge Arreaza bezeichnete die Sanktionen als Massenvernichtungswaffen. Als Verantwortliche und Mitverantwortliche nannte er die Elite der USA, respektive die Oppositionellen in Caracas. Bei den Sanktionen handle es sich um in Anführungszeichen allgemeine und systematische Angriffe gegen die Bürger des karibischen Landes. Die Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag hatte bereits im August 2019 gegenüber der Bundesregierung angeprangert, dass die US-Sanktionen bis dahin mindestens 40.000 Menschen das Leben gekostet hatte. Doch Ziel der Achse Tel Aviv-Washington ist, zugleich drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Venezuela, den Iran und die libanesische Regierungspartei und schiitische Miliz Hisbollah. Szenenwechsel zum Kriegsschauplatz Syrien, wo die Koalition aus Syrien, Russland, Iran und Hisbollah Idlib als letzten Terroristenhort auszuheben versucht. Dort wird die Stimmung medial angeheizt. Das las ich in der Ausgabe der Zeit vom vergangenen 12. Februar dann so. Zitat: Immer weiter rücken die Truppen des syrischen Diktators Bashar al-Assad in der Provinz Idlib vor. Gestützt wird Assads gewaltsamer Vormarsch von seinen russischen und iranischen Verbündeten. Russland bombardiert dabei gezielt die zivile Infrastruktur, darunter auch immer wieder Krankenhäuser, Zitat Ende. Der gleiche Tenor im britischen The Independent und The Guardian. Die in Anführungszeichen Informanten vor Ort sind wieder die seit Jahren als Al-Qaida-Handlanger demaskierten Weißhelme. Und die unter Hayat Tahrir al-Sham HTS auftretende Terrororganisation Al-Qaida wird als dschihadistische Allianz schöngeschrieben und verharmlost. Libanesen in Venezuela. Die gleiche Hisbollah-Verschwörungstheorie im Dreiländereck am Iguazu. Doch zurück zu Venezuela. Israel, das State Department, einflussreiche Medien des Mainstreams bis hin zu Regionalzeitungen, TV- und Radiosendern der tiefen gesamtamerikanischen Provinz behaupten seit 1994, die libanesische Hisbollah sei nur ein anderer Name des Teufels. Die Dämonisierung erstreckte sich jedoch sehr bald auf die gesamte syrisch-libanesische Immigrantenszene Lateinamerikas, insbesondere in Brasilien, Argentinien, Chile und neuerdings in Venezuela. Auf venezolanischem Gebiet leben derzeit etwa 126.000 Libanesen, mit ungefähr 1 Million Nachkommen. Davon sind ungefähr 60% Muslime, 30% Christen und die restlichen 10% unter anderem Drusen. Die libanesische Einwanderung in Venezuela begann um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und war, wie in den übrigen Ländern, die Folge der repressiven Politik des Osmanischen Reiches. Ihr Einwanderungsstrom erfuhr jedoch einen gewaltigen Nachschub in den 1970er Jahren als Folge der israelischen Besatzung. Zudem gab es in Venezuela günstige Beschäftigungsmöglichkeiten, wo die Neuankömmlinge ungehindert ihre Identität bewahren und ihre Traditionen fortsetzen durften. Als renommierter Vertreter der syrisch-libanesischen Gemeinde Venezuelas im Kabinett der Regierung Nicolas Maduro gilt Tarek Zaidan el-Aissami Madar. Ein zweiter Venezolaner libanesischer Abstammung in einem hohen Rang ist der seit dem 5. August 2017 amtierende Generalstaatsanwalt Tarek William Saab Halabi. Tarek Aissamis in Anführungszeichen Probleme in den Augen des State Departments begannen mit der suspekten politischen Biografie seines Vaters, Zaidan el-Amin el-Aissami. Ein zugewanderter Druse, der die irakische Baath-Partei in Venezuela anführte, den Putschversuch Hugo Chavez von 1992 unterstützte und deshalb inhaftiert wurde. Während Saabs Legitimität infrage gestellt wird, weil er von der chavistisch dominierten verfassungsgebenden Versammlung ernannt wurde, wird Aissami von den USA als sogenannter Drogenhändler und Terrorismusförderer beschimpft und seine Auslieferung gefordert. Die Anschuldigungen gegen Aissami, er habe zum Beispiel hunderte von Reisepässen an die Hisbollah verteilt, sind nicht nur an den Haaren herbeigezogen, sie beruhen unter anderem auf haarsträubenden Aussagen eines in die USA geflüchteten venezolanischen Generals, dem eine Kronzeugenregelung angeboten wurde. Und sie werden von Inside Crime kolportiert, das ist eine von George Soros finanzierte investigative NGO. Die Legende, die libanesischen Immigrantengemeinden finanzierten den Terrorismus, seien sogar in massiven Drogenhandel involviert und damit Teil des international organisierten Verbrechens, wurde, wie bereits in Teil 1 dieser Untersuchung berichtet, im Jahr 1994 unmittelbar nach dem Anschlag auf die argentinisch-israelische Vereinigung für Gegenseitigkeit, kurz AMIA, in die Welt gesetzt. Bei diesem Anschlag wurden 85 Menschen getötet und weitere 300 verletzt. Chronik einer Verschwörungstheorie. Mike Pompeos Warnung vom 20. Januar 2020, die Hisbollah bedrohe die Sicherheit Lateinamerikas, zieht sich wie ein roter Faden der geheimdienstlichen Feindbeschwörung und medialer Chimäre von Buenos Aires im Jahre 1994 bis nach Caracas im Jahr 2020. Immer dann, wenn die Fabulierung im Zeitstrom verblasst, wird sie hervorgeholt, um einer neuen politischen Konjunktur dienlich zu sein. Das Phantom wird mit neuen düsteren Farben und Revolvergeschichten ausgestattet und medial beschworen, zum Beispiel von Benjamin Bibi Netanyahu am vergangenen 9. Dezember 2019 bei einem Empfang von Juan Guaidós in Anführungszeichen Außenminister Julio Borges. Zitat: Israels Premierminister bestätigt Verstrickungen zwischen dem Regime Nicolas Maduro und Hisbollah, Zitat Ende. So lautete die gleiche Schlagzeile mehrerer lateinamerikanischer Tageszeitungen und Portale. Doch Netanyahu bestätigte absolut gar nichts, sondern betete die Leier von Borges nach, der ihm von den in Anführungszeichen Involvierungen erzählt hatte. So funktioniert das bei den Pressekonferenzen. Das Wortpaar Venezuela-Hisbollah sorgt bei Recherchen für so manche Überraschung. Zitat: Die libanesische Terroristenbande unterhält fließende Kontakte zu sogenannten Geschäftsleuten und Politikern in der Region. Ihre Verbindungen zum Drogenhandel, zur Geldwäsche und zu Waffen sind die Finanzquellen. Zitat Ende. Das schreibt das argentinische Nachrichtenportal Infobae. Doch angesichts des Veröffentlichungsdatums 31. Dezember 1969 fasst sich der Rechercheur an den Kopf. Die gleiche Räuberpistole mit dem gleichen Titel steht nämlich auf der Facebook-Werbeseite des israelischen Geheimdienstes Mossad, dort jedoch gepostet am 12. Juli 2019. Naheliegend folgende Frage: Wer hat von wem abgeschrieben? Weshalb der Mossad die Fabel neu aufgetischt hat, dürfte einen naheliegenden Grund haben. Druck auf die Administration Donald Trump für neue Iran-Sanktionen, die die Hisbollah als Kollateralschaden treffen sollten. 2 Jahre zuvor verbreitete das porisrael.org-Portal im Februar 2017 eine neue Enthüllung des State Departments. Zitat: Das Außenministerium stellt sicher, dass es über spezifische Finanzinformationen über die Organisation und ihre Anhänger, Propagandisten und Personalvermittler verfügt und schätzt, dass die von der Gruppe Hisbollah zwischen 2014 und 2016 verwaltete Geldwäsche und Finanzierung mit deutschen und libanesischen Banken trianguliert wurde. Zitat Ende. Zwischen 600 bis 700 Millionen US-Dollar seien durch illegale Aktivitäten am Dreiländereck Argentiniens, in Venezuela, Kolumbien, Brasilien und auf der Insel Margarita im Zahlungsverkehr registriert worden. Beweise für illegale Handlungen und Geldwäsche? Keine. Weitere 2 Jahre zuvor hatte Israel im März 2015 von Montevideo aus vor der in Anführungszeichen Gegenwart des Iran und Hisbollah in Lateinamerika gewarnt. Offenbar hielt der Vertreter Israels die lateinamerikanischen Leser für Idioten. Selbstverständlich machte der Iran sich präsent, allerdings auf einwandfrei legalem Weg mit der Eröffnung neuer Botschaften. Im Juli 2011 alarmierte ein ebenfalls in mehreren Medien veröffentlichter Artikel angebliche Hisbollah-Umtriebe in Mexiko. Das Nationale Sicherheitskomitee des US-Repräsentantenhauses sinnierte, ob Hisbollah die USA für einen Terroranschlag im Visier habe. Jedenfalls sei, Zitat, die Gruppe nach Norden gezogen und hat Verbindungen zu mexikanischen Drogenkartellen, Zitat Ende. Sie habe die Drogenszene im Umgang mit Waffen und Sprengstoffen geschult und damit Spenden gesammelt, um den Kauf von Waffen im Nahen Osten zu finanzieren. Elon Berman, Vizepräsident des American Foreign Policy Council und militanter Israel-Lobbyist, erinnerte die Vertreter daran, dass das Nationale Sicherheitskomitee selbst im Jahr 2005 erklärt hatte, dass die radikale Gruppe bereits illegal über die südliche Grenze in die USA eingesickert sei. Viele Behauptungen, aber Beweise? Kein einziger. Doch der Spuk wurde mit dem gleichen Titel und Text 8 Jahre später, im August 2019, rechtzeitig zur israelischen Offensive gegen den Iran von der Tageszeitung El Universal neu aufgewärmt. Im Jahr 2005 war zeitgleich mit Mexiko auch Chile Handlungsort nicht erwiesener Unterstellungen. Das chilenische Investigativportal CIPA hinterfragte bereits im Februar 2011 die, Zitat, Besessenheit der USA auf die angeblichen Verbindungen des islamischen Terrorismus in Chile, Zitat Ende. Sie beriefen sich dabei auf von WikiLeaks angezapfte Geheimberichte der US-Diplomatie vom Beginn des neuen Millenniums. In einem dieser Geheimberichte kommentierte der damalige Botschafter der USA in Chile, Craig Kelly, ein Mittagessen vom 6. Januar 2005 mit 3 Schlüsselfiguren der chilenischen Staatssicherheit: Gustavo Villalobos, Direktor des Nationalen Geheimdienstes ANI, Alberto Cienfuegos, Generaldirektor der Bereitschaftspolizei Carabineros und Arturo Herrera, Direktor der Ermittlungspolizei PDI. Der US-Amerikaner Kelly verstieg sich zur infamen Vermutung, Zitat, Are there any indigenous anti-American terrorist groups in country? Zitat Ende. Und erhielt als Antwort eine eloquente Abfuhr. General Cienfuegos raunte als erster, Zitat, internationalen Terrorismus gibt es in Chile nicht, Zitat Ende. Geheimdienstchef Villalobos belehrte Kelly, dass es weder bewaffnete Gruppen im Land gäbe, noch dass die Terrorismusfinanzierung durch die libanesische Immigrantenszene in Nordchile jemals bestätigt wurde. Letzter Szenenwechsel nach Argentinien. Nachdem der argentinische Geheimdienst SIDE und der israelische Mossad die Theorie gestreut hatten, die Amir-Attentäter seien Iraner sowie im Dreiländereck rekrutierte Hisbollah-Kämpfer gewesen, fand die Legende Einzug in die Justiz. Sie diente als Anklage gegen die bis 2015 amtierende Präsidentin Christina Kirchner und wurde als Druckmittel für ihren Sturz durch die Israel-Lobby in US-amerikanischen Geierfonds benutzt. 10 Jahre lang war allerdings Staatsanwalt Alberto Nisman der Protagonist des filmreifen Iran-Drehbuchs. Er wurde am 18. Januar 2015 im von innen verriegelten Badezimmer seines Luxusapartments tot aufgefunden. Das Amir-Attentat, der Fall Nisman, die Geierfonds und die Israel-Lobby. Doch was hatte Nisman mit dem Iran und der Hisbollah am Hut? 12 Jahre lang wurden irreführende, weil manipulierte Ermittlungen über das Attentat geführt. Sie gipfelten in der Verurteilung und Entlassung von Bundesrichter Juan José Galeano. Präsident Néstor Kirchner stellte eine Sondergruppe der Staatsanwaltschaft auf mit dem Codenamen Ufi Amia und ernannte den jungen Staatsanwalt Alberto Nisman zum neuen Sonderstaatsanwalt in der Causa Amia. Gestützt auf Berichte des argentinischen, amerikanischen und israelischen Geheimdienstes machte Nisman die iranische Regierung für den Angriff und die angeblich von ihr beauftragte Hisbollah für den Anschlag verantwortlich. 8 iranische Beamte und ein libanesischer Staatsbürger wurden als Täter beschuldigt, gegen die Interpol Alarmstufe Rot anordnete. Nisman behauptete in seinen Ermittlungen, Argentinien sei als Angriffsziel ausgewählt worden, nachdem die argentinische Regierung ein Abkommen über den Transfer von Nukleartechnologie in den Iran zurückgenommen hatte. Im September 2003 war einer der Angeklagten, der frühere iranische Botschafter in Argentinien Khadi Soleimanpour, in Großbritannien festgenommen und als Tatverdächtiger angeklagt worden. Die britische Justiz lehnte seine Auslieferung jedoch ab und Soleimanpour wurde freigelassen. Im Jahr 2005 behauptete Nisman, erstmals einen Beweis für die Beteiligung der Hisbollah am Attentat zu besitzen und beschuldigte das damals 21-jährige Hisbollah-Mitglied Ibrahim Hussein Berrou als angeblichen Fahrer und Kamikaze-Täter, der den sprengstoffbeladenen Lieferwagen gefahren und sich selbst damit in die Luft gejagt habe. Falschmeldung. Eine von zahlreichen Fake News des CIA und Ungereimtheiten des Staatsanwalts. Zwar kam Hussein Berrou in jenem Jahr ums Leben, doch nicht in Buenos Aires, sondern an der libanesischen Front gegen Israel. Das forensische Dementi kam vom FBI. Eine entsprechende DNA-Studie widerlegte die libanesische Selbstmordbomber-Hypothese. Ein vernichtendes Urteil über Nisman fällte der ehemals fortschrittliche, zum Konservatismus übergewechselte Journalist Jorge Lanata in einer TV-Sendung aus dem Jahr 2006 mit dem Titel »Nisman war ein guter Geheimdienstler«. So habe der Staatsanwalt in seiner 800-seitigen Anklageschrift auf mindestens 200 Seiten über Terrorismus theoretisiert und spekuliert. Und als einzigen angeblichen Beweis gegen Hisbollah auf eine Beschreibung des mutmaßlichen Kamikaze-Bombers Ibrahim Berrou durch eine Hebamme verlassen, die jedoch erklärte, Zitat, es könne sein oder auch nicht sein, Zitat Ende. Im Jahr 2005 wurde auch Richter Claudio Bonadio als Berichterstatter des Amia-Falls wegen, in Anführungszeichen, mangelnder Unparteilichkeit, also Voreingenommenheit, abgesetzt. Seitdem verlangten die verschiedenen argentinischen Regierungen vom Iran die Auslieferung der Angeklagten, jedoch erfolglos. Im Jahr 2013 formulierte die nun amtierende Präsidentin Christina Kirchner ein vom argentinischen Parlament ratifiziertes Verständigungsmemorandum Argentinien-Iran. Dessen Ziel war die Schaffung einer Wahrheitskommission und eine Einrichtung zur Abgabe von Untersuchungserklärungen an die angeklagten Iraner. Im Januar 2015 reichte Staatsanwalt Meswan jedoch eine Beschwerde gegen die frühere Präsidentin, den ehemaligen Außenminister Hector Timmermann und andere Beamte ein, da das Memorandum angeblich, Zitat, Teil eines kriminellen Plans zur Vertuschung der angeklagten Iraner war, Zitat Ende. Teil des Plans, so Meswan, sei auch die Aufhebung der Alarmstufe Rot durch Interpol gewesen. Ein Vorwurf, den der damalige Interpol-Chef Ronald Noble als infame Lüge mehrmals zurückwies und Kirchners ehemaligen Außenminister jüdischer Abstammung Hector Timmermann in Schutz nahm. Jedenfalls soll Noble im ersten Halbjahr 2020 noch einmal vor der argentinischen Justiz auftreten. Am Montag, den 18. Januar 2015, Stunden bevor er vor dem Parlament erscheinen sollte, um über die eingereichte Beschwerde und die angebliche Vertuschung zu berichten, wurde Meswan tot aufgefunden. Der Tod Meswans, dessen Ermittlungen selbst Anfang 2020 noch nicht abgeschlossen sind, ist nach wie vor Gegenstand eines gewaltigen politischen Streits in Argentinien, der tausende Zeitungsseiten füllt. Und ein halbes Dutzend Bücher, mehrere Dokumentarfilme und die erwähnte Netflix-Chronik Meswan, der Staatsanwalt, die Präsidentin und der Spion hervorbringt. Allem Anschein nach wählte Meswan den Selbstmord als verzweifelten Ausweg aus seinen politischen und privaten Verstrickungen. Das wird selbst von kritischen Journalisten der jüdischen Gemeinde in Argentinien bekräftigt. Wie der Journalist, Soziologe und ehemalige Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde DAIA, Jorge Elbaum, berichtete, erhielt Meswan vermutlich mehrere hunderttausend US-Dollar Bestechungsgelder für die Aufstellung seiner vom Mossad und dem CIA oktroyierten Behauptungen. Er berief sich auf die israelische Hapoalim-Bankfiliale in Colonia, Uruguay. Darunter wurden zwischen 2010 und 2014 allein 280.000 US-Dollar von der israelischen Mediengruppe Hayom ausbezahlt. Hayom ist im Besitz des US-amerikanischen Casino-Milliardärs, Israel-Lobbyisten und Geierfonds-Aktionärs Sheldon Adelson. Adelson ist nämlich wichtigster Partner von Paul Singer im NML Elliott Geierfonds und Sponsor der American Task Force Argentina, kurz ATFA, einer Organisation, die von den sogenannten Holdouts gegründet wurde, um die Präsidentschaft Cristina Kirchners medial zu diskreditieren, weil sie sich geweigert hatte, den Forderungen des NML Elliott Geierfonds nachzugeben. Singer und Adelson gingen vor die US-Justiz, die im Handumdrehen die Beschlagnahmung argentinischen Staatseigentums anordnete. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.